Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden. Bei dem Anschlag in Karlsruhe wurde auch sein Fahrer getötet. Ein Sicherheitsbeamter liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Inzwischen hat sich eine Aktionsgemeinschaft Ulrike Meinhof als verantwortlich für die Tat bezeichnet. In einem anonymen Anruf wurden zugleich...
Jürgen, wir haben uns heute hier zusammengesetzt, um über den Fall Buback zu sprechen, den Mord an den Bundesanwalt. Du hattest damals ein Interview mit dem Sohn geführt und kannst uns heute was darüber erzählen.
Der Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback vom Grünen Donnerstag 1977 war der Auftakt einer großen Mordserie der RAF im selben Jahr, die dann gipfelte im Schleiermord und Todesnacht in Stammheim, Entführung in Mogadischu, der Lufthansa-Maschine und so weiter. Der Buback-Mord war der Auftakt und ist einer der großen ungeklärten Fälle im Grunde genommen. Es gab eine Verurteilung. Verurteilt wurden die RAF-Terroristen Klar, Mohnhaupt und Wisniewski. Aber die Sache wurde rätselhaft 30 Jahre später, als der Sohn des Erschossenen mit starken Zweifeln an der offiziellen Theorie an die Öffentlichkeit trat. Michael Buback. Und Michael Buback war jetzt niemand, den man als Verschwörungstheoretiker oder ähnliches, Staatsfeind oder ähnliches darstellen konnte. Denn Michael Buback war CDU-Mitglied und wäre, was weiß ich, Anfang der Nullerjahre fast einmal sogar zum Spitzenkandidaten der CDU Niedersachsen für die Landtagswahl ausgerufen worden. Also eine absolut honorige Persönlichkeit und über jeden Verdacht erhaben. Und der hatte eben herausbekommen durch jahrelanges Aktenstudium, Zeugenrecherchen, Archivarbeit, dass, obwohl es drei Verurteilungen gegeben hatte, eine wichtige Tatverdächtige immer außen vor geblieben war, nämlich das RAF-Mitglied Verena Becker. Und es stellte sich ihm die Frage, wie kann es sein, dass bei der Ermordung seines Vaters eine so wichtige Tatverdächtige einfach von den Strafverfolgungsbehörden ignoriert worden war.
Ja, das erinnert mich doch an die zahlreichen anderen RAF-Fälle, die alle ungeklärt sind. Also ich kenne keinen, der geklärt wurde, der abschließend, also es gab vielleicht irgendeine Verurteilung, aber der ähnlich viele Fragen aufwirft. Darüber wollen wir ja jetzt sprechen. Das hast du ja im Interview erfahren. Da gibt es ganz interessante Indizien. Und wieder stellt man sich die Frage, wie kann das sein, wenn man diese Vorgänge hört? Erzähl doch mal.
Na gut, der Michael Buback, also der Sohn, hat sich natürlich aus naheliegenden Gründen nur mit dem Fall seines Vaters beschäftigt. Die anderen ungeklärten RAF-Morde haben ihn nur am Rande interessiert, aber natürlich bei seinem Vater war er persönlich betroffen. Es gibt für die Täterschaft am Mord von Generalbundesanwalt Buback im Falle der Verena Becker mehrere ganz handfeste Indizien. Also zunächst vielleicht nochmal zur Szenerie dieses Mordes. Es ist der Gründonnerstag 1977. Der Generalbundesanwalt mit Sitz in Karlsruhe fährt in seinem Dienstwagen in Karlsruhe auf einer belebten Kreuzung. Dann stoppt ein Motorradfahrer den Dienstwagen und von diesem Motorrad aus Typ Suzuki wird mit dem Maschinengewehr geschossen und Buback und auch sein Fahrer sterben auf der Stelle. Diese Tatwaffe wurde gefunden bei der Festnahme von Verena Becker, 2 Wochen nach der Tat, und zwar in Singen am Hohen Twil, also in der Nähe des Bodensees, wo sich Verena Becker und ihr Begleiter einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert hatten, wo auch 2 Polizeibeamte zu Tode kamen. Also man hat die Tatwaffe bei ihr gefunden. Man hat weiterhin gefunden einen Schraubendreher aus dem Tatmotorrad, dieser Suzuki. Der Fund ist vielleicht noch bedeutsamer als die Tatwaffe, denn man könnte sagen, die Tatwaffe hat der wirkliche Schütze an die Verena Becker weitergegeben. Aber warum sollte er den Schraubendreher weitergegeben haben? Das macht ja keinen Sinn. Und auch die Idee, dass dieser Schraubendreher von der Verena Becker einfach per Zufall gekauft worden ist, scheidet aus, denn es war eben der Schraubendreher, der aus dem Set auf der Tat Suzuki, in der Tat Suzuki gefehlt hat. Und ja.
Das soll ja wohl, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja auch nur im Set erhältlich sein, ja?
Genau.
Den kann man gar nicht einzeln kaufen.
Kann man gar nicht einzeln kaufen, ja. Und sehr wichtig ist auch die Haarspur. Natürlich, die beiden Leute auf der Suzuki haben Motorradhelme getragen. In einem der Motorradhelme wurden Haare gefunden, die identisch waren mit den Haaren in der Haarbürste, die man nach der Verhaftung von Verena Becker festgestellt hat. Dazu gab es ein Haargutachten vom BKA, was, und da sind wir jetzt schon bei der ersten Unregelmäßigkeit und Vertuschung, aber im Nachhinein verschwunden ist. Jedenfalls diese Verena Becker, obwohl es diese eindeutigen Indizien gaben, Corpus Delicti, wurde nie wegen dem Buback-Mord verurteilt. Sie kam ins Gefängnis nach dieser Schießerei in Singen am Hohen Twil und wurde dann wegen Polizistenmordes verurteilt, aber wegen Buback-Mord eben nie. Und das ist die Seltsamkeit in diesem Fall.
Ja, und wäre das nicht schon merkwürdig genug, hätte man jetzt nicht auch noch Zeugenaussagen?
Genau.
Etliche,
genau.
Wo man sich auch fragt, was ist da los?
Genau. Also der Michael Buback, der Sohn, hat ungefähr 20 Zeugenaussagen recherchiert. Und diese 20 Zeugenaussagen waren allesamt davon ausgegangen, dass eben auf der Suzuki eine Frau auf dem Sozius saß. Und diese Zeugenaussagen wurden durch die Strafverfolgungsbehörden unterdrückt. Ein besonders eklatantes Beispiel ist der Zeuge Vogel. Der Zeuge Vogel war auf dieser besagten Karlsruher Straßenkreuzung zum Zeitpunkt des Mordes und hat eben eine Frau auf dem Sozius der Suzuki gesehen, hat sofort am Tattag ausgesagt, aber die Aussage tauchte nie in den Akten auf. Wir wüssten von dieser Aussage überhaupt nichts, wenn nicht 5 Jahre später ein Hinweisgeber bei der Polizei aufgetaucht wäre und noch einmal auf den Zeugen Vogel hingewiesen hätte. Daraufhin wurde der Vogel nochmal vorgeladen und er hat nochmal dasselbe ausgesagt und hat darauf hingewiesen, dass er das alles schon mal gesagt hat. Daraufhin war diese Zeugenaussage nicht mehr zu beseitigen und man hat den Vogel vorgeladen zur Gegenüberstellung, also zur Identifikation möglicher Todesschützen. Und der unglaubliche Fall war, obwohl der Vogel gesagt hat, er hat eine Frau gesehen, wurde ihm nicht Verena Becker gegenübergestellt, die ja damals schon in Haft war, sondern er hat 18 Männer bei der Gegenüberstellung nur gesehen. Und natürlich konnte er dann die Verena Becker nicht identifizieren.
Das ist ja unglaublich. Das ist ja der helle Wahnsinn. Und dann gab es ja noch einen anderen Zeugen, einen jugoslawischen Pkw-Fahrer. Das ist ja auch noch sehr interessant.
Ja, wie gesagt, der Buback hat 20 Zeugen aufgestöbert, aber ja. Der Fall des jugoslawischen Pkw-Fahrers ist aus folgendem Grund interessant. Der jugoslawische Pkw-Fahrer war der einzige, der von den Zeugen auf der Kreuzung vernommen wurde. Warum war er der einzige? Er konnte nicht wegfahren, weil sein Pkw einen zerfetzten Reifen hatte, weil ein Querschläger aus der Tatwaffe dort eingeschlagen ist. Alle anderen Autos, die etwas, die von denen aus man etwas hätte sehen können, weil sie zum Tatzeitpunkt auf dieser Kreuzung standen, hat man wegfahren lassen. Von der Polizei aus wegfahren lassen, ohne diese Personen, die Personalien aufzunehmen. Es hätte ja auch ein Tatbeteiligter darunter sein können. Und vor allem auch ohne Aussagen aufzunehmen. Also bestenfalls Schlamperei. Aber es gibt, und das hat auch Buback herausgefunden, Buback Junior, auch den Hinweis, dass das keine Schlamperei war, sondern Absicht. Denn er hat aus mehreren Quellen den Hinweis bekommen, dass kurz nach der Tat, da hat die Polizei natürlich alles abgesperrt auf dieser Kreuzung, ein Hubschrauber gelandet ist und Herren ausgestiegen sind, die sich mit der Polizeiführung an der Absperrung unterhalten haben. Und daraufhin wurde die Sperre aufgehoben. Also sieht danach aus, als ob die Polizei ihren Job machen wollte und abgesperrt hat und dann wahrscheinlich Personalien aufgenommen hätte. Und dann kam auf von höherer Stelle quasi über diesen Hubschrauber die Weisung, alle durchfahren lassen. Nur der Jugoslawe konnte nicht wegfahren. Und der Jugoslawe hat auch eine Frau gesehen, auf dem Sozius.
Unbegreiflich, wie man alle, die da vielleicht was hätten gesehen haben können, einfach weiterfahren lässt. Also Fragen über Fragen. Der Herr Buback hatte sicherlich damals mit seiner Trauer zu tun. Und wie du ja eingangs gesagt hast, das war ja jetzt kein Widerständler oder ein Verschwörungstheoretiker, sondern er war Betroffener und er hätte keinen Grund gehabt, andere Täter zu suchen. Man kann ja wahrscheinlich mit der Trauer leichter umgehen, wenn man sogar schon einen Täter serviert bekommen hat. Dann kann man eher abschließen und sich auf die Trauer konzentrieren. Also da gibt es doch wirklich viele Fragen.
Ja, ich meine, eine Sache ist in gewissem Sinne verständlich. Die Öffentlichkeit hat sich natürlich nach dem Terrorjahr 1977 irgendwie beruhigt, weil ein Großteil der RAF-Mörder war ja tot, in Stammheim zu Tode gekommen und andere waren inhaftiert und diese verurteilten Buback-Mörder, Klar, Mohnhaupt und Wisniewski, das hat ja nicht die Falschen getroffen. Deswegen hat man sich beruhigt, es waren ja Mörder. Ja. Und deswegen hat man sich nicht groß aufgeregt, dass die, und die Bäcker war ja auch im Knast wegen der Polizistenmorde. Deswegen Klappe zu, Affe tot, ja. Und es bedurfte einfach der Energie des Sohnes, der traumatisiert und in Trauer war, dass da nochmal nachgegraben worden ist und gefragt worden ist, okay, es hat nicht die Falschen getroffen, aber warum wurde eigentlich die Haupttatverdächtige bei dieser Sache außen vor gelassen?
Ja? Genau das wollte ich jetzt eben nochmal ansprechen. Denn was steht da unterm Strich? Wenn hier versucht wird zu vertuschen und die eventuelle Täterin zu decken, was hat der Staat für einen Grund dafür? Da kann man ja ganz schön wild spekulieren dann. Muss man sich auch nicht wundern drüber bei all dem, was man jetzt erfährt. Und egal, ob man sagt, das könnte ein Auftragsmord des Staates gewesen sein, große Anschuldigung, vollkommen klar. Und dann gab es doch auch diese Zusammenarbeit ab 1980, die offiziell wurde. Und man mit dem VS, man fragt sich, war das vielleicht schon früher so?
Ja. Also man muss schon sagen, eine Sache ist aktenkundig. Die Bäcker hat im Gefängnis 1980 eine Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz begonnen und hat ausgepackt und hat demzufolge auch ein sehr mildes Urteil bekommen, die schon Ende der 80er Jahre wieder auf freien Fuß gesetzt worden in einem Zeugenschutzprogramm. Und die spannende Frage ist nun, war sie nicht erst 1980, sondern schon vorher, nämlich auch zum Tatzeitpunkt Buback-Mord, bereits auf der Gehaltsliste des Verfassungsschutzes. Ja, das ist auch die Frage, die Buback Junior umtreibt. Er hat natürlich dazu keine Aussage gemacht, aber ich habe ihm beim Interview angemerkt, dass er sehr verstört ist. Und er hat auch davon berichtet, ein Bild-Zeitungsreporter hat ihm übermittelt, dass er, der Bild-Zeitungsreporter, dran sei, herauszubekommen, ob die Bäcker schon vorher auf der Gehaltsliste des Verfassungsschutzes war. Und das sei eben von der Chefetage der Bild-Zeitung oder des Springer-Konzerns untersagt worden. Also Buback selber zitiert den Ausdruck, bei diesem Fall gibt es Dimensionen wie bei Watergate. Was darauf hindeutet, außer der Aussage vom Bild-Zeitungsreporter, dass die Bäcker schon vorher mit dem Inlandsgeheimdienst zusammenarbeitete, ist unter anderem auch die Aussage von Bommi Baumann, den ich ein paar Mal interviewt hatte. Bommi Baumann gehörte zu den Gründervätern der sogenannten Bewegung 2. Juni, einer Terrorgruppe, ein bisschen in Konkurrenz zur RAF, die auch Anfang der 1970er Jahre entstand. Und Baumann ist zwar 1974 ausgestiegen, aber 2-3 Jahre vorher, 1971, 1972, hat er selber die Verena Becker sozusagen für diese Terrorgruppe rekrutiert. Das heißt, er kennt die Frau von der Pike auf. Ja. Und er hat gesagt, bei einem Bombenanschlag, den diese Gruppe gemacht hat, im Berliner Yachthafen, geht Bommi Baumann selbst davon aus, dass da ein Geheimdienst mit drin hing. Jedenfalls, der Bommi Baumann hat sich 1974 vom bewaffneten Kampf distanziert und seine Spießgesellen aufgerufen, damit aufzuhören öffentlich. Aber die Becker hat weitergemacht. Und die Becker war im Knast schon bis 1975. Da könnte auch eine Anbahnung stattgefunden haben vom Verfassungsschutz. Und die Becker wurde dann 1975 freigepresst. Und zwar durch die mehr oder weniger berühmt-berüchtigte Entführungsaktion des CDU-Politikers Lorenz aus West-Berlin. Da wurde sie und andere freigepresst, ist dann ausgeflogen worden und hat sich dann im Ausland, ich glaube im Jemen, hat sie sich plötzlich der RAF angeschlossen. Was auch ein bisschen komisch ist. Ja? Also sie wechselt sozusagen die Vereinigung und schließt sich noch einer schlimmeren Truppe an als ihre eigene. Und Bommi Baumann geht also auch sehr stark davon aus, dass sie umgedreht wurde, dass sie ab Zeitpunkt X für den Staat gearbeitet hat und vom Staat dann in die RAF sozusagen eingeschleust worden ist.
Ja, die Gelegenheit, als sie im Gefängnis saß, die war da, dass der Verfassungsschutz sie anheuert oder wie sagt man da, rekrutiert, anheuert, für sich gewinnt. Und dann war sie für den Verfassungsschutz tätig von den Jahreszahlen her. Das passt. Und wenn man jetzt eben den Fall Buback sieht und man sich fragt, warum wird die Dame gedeckt, was könnte es für einen Grund dafür geben? Du hast ja auch damals noch oder kam damals noch raus, dass also der Grund auch für das Attentat, was man sich auch noch fragen muss, oder für den Mord, wenn es jetzt kein blinder Fanatismus RAF-gesteuerter war, warum hat man den überhaupt ausschalten müssen wollen? Ja, ja. Was ist da jetzt die These?
Na gut, also wir sind ja immer noch beim Thema, warum haben die Strafverfolgungsbehörden die Verfolgung der Verena Becker im Zusammenhang mit dem Buback-Mord unterdrückt. Zeugen nicht protokolliert, Zeugen wegfahren lassen, Indizien wie diesen Haarvergleich.
Und den Schraubenschlüssel.
Und den Schraubenschlüssel ignoriert. Wir sind immer noch bei dem Punkt. Ja. Mhm. Und ein Motiv wäre eben, dem Verfassungsschutz war es peinlich, dass eine V-Frau, eine Agentin, namens Verena Becker, die er mal angeheuert hat, um die RAF zu infiltrieren, dass die sozusagen aus dem Ruder gelaufen ist und obwohl sie offiziell Geld bekommen hat vom Verfassungsschutz, trotzdem weiter ihre terroristischen Ziele in Gestalt der RAF verfolgt hat.
Das wäre eine These.
Das wäre eine These, das wäre sozusagen noch die harmlosere. Ja. Ja. Dass Leute aus dem Ruder laufen, das gibt's ja immer wieder, das spricht da generell gegen die Institution V-Mann und Verfassungsschutz. Da ist ja schon so viel gelaufen, schief gelaufen, egal ob von links oder von rechts. Die V-Leute machen ja immer, was sie wollen, könnte man sagen. Ja. Mhm. Die schlimmere Theorie ist aber, dass tatsächlich aus Geheimdienstkreisen heraus der Buback-Mord in Auftrag gegeben wurde. Damit will ich nicht sagen, dass die Geheimdienstspitze unbedingt davon wusste. Damit will ich auch nicht sagen, dass der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt davon wusste. Soweit muss man nicht gehen, weil auch Geheimdienste sind ja, wie soll ich sagen?
Naja, sie handeln doch sehr eigenmächtig und willkürlich und genau. Das zeichnet sie doch aus und genau. Unterscheidet sie von der Polizei.
Ganz genau, die führen ein Eigenleben und zum Teil gibt es auch divergierende Seilschaften. Der Nachfolger von Siegfried Buback, dem Toten, Kurt Rebmann, ist auch eine schillernde Figur, ist ein weites Feld sozusagen. Ja. Welche Interessen könnte der Geheimdienst oder Teile des Geheimdienstes haben an der Ausschaltung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback? Diese Frage führt zurück zur Affäre Günther Guillaume. Siegfried Buback als oberster Strafermittler, Strafverfolger der Bundesrepublik Deutschland hat den Fall Landesverrat durch Günther Guillaume natürlich federführend betreut. Günther Guillaume war der persönliche Assistent des Bundeskanzlers Willy Brandt. Und Günther Guillaume war gleichzeitig ein Spion der DDR, also des Ostblocks. Das heißt, der Ostblock hatte in der unmittelbaren Umgebung des Bundeskanzlers eine unschätzbare Quelle. Und da Guillaume mit Brandt sogar Urlaube verbracht hat, also die waren wirklich eng, die beiden, war da wirklich ein riesiges Leck in den außenpolitischen und sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik. Das Problem war nur, dass der Geheimdienst, der BND, von diesem Leck schon 1971 wusste, aber den Bundeskanzler nicht informiert hat. Und als es schließlich rauskam, ich glaube 1974 kam es raus, und dann ist Brandt über diese Affäre gestolpert. Wurde also praktisch dadurch untragbar. Hätte der Geheimdienst Brandt früher rechtzeitig informiert, hätte Brandt das Problem lösen können und hätte sich im Amt halten können. Also könnte man sagen, der BND hat gegen Bundeskanzler Willy Brandt konspiriert, was natürlich auch wieder ein Fall von Landesverrat ist. Ja? Und wenn jetzt Siegfried Buback als oberster Strafermittler in der Sache Guillaume diesem illoyalen, verfassungswidrigen Verhalten des BND auf die Spur gekommen ist, wäre das schon ein Motiv, um ihn umzulegen. Das ist eine Worst-Case-Verschwörungstheorie, aber sie lässt sich nicht ausschließen und wir werden im weiteren Verlauf der Vorstellung von den Morden des politischen Staates sicherlich auf noch mehr Fälle kommen, wo es diesen Anhaltspunkt gibt.
Ich glaube, damit haben wir jetzt alle Dinge besprochen, die den Fall angehen. Und der Verfassungsschutz sollte ja die Verfassung schützen. Eben hast du noch gesagt, verfassungswidriges Verhalten bei allen Fällen, wo die Geheimdienste drin verstrickt sind und man so einen Filz vermutet, fragt man sich doch, was diese Vereinigung oder diese Organisation überhaupt für einen Sinn macht. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und ihr bleibt da bestimmt am Ball.
So ist es. Wir hören uns bald wieder mit dem nächsten politischen Mord des tiefen Staates.